Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Es hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt ist sie endlich verfügbar, die Corona-App für das eigene Handy. Ein freiwilliges Instrument, das die Nachverfolgung bei einer Corona-Infektion vereinfachen und damit vor allem den Gesundheitsämtern ihre Arbeit erheblich erleichtern soll. Entscheidend wird aber am Ende sein, wie viele Menschen sich das neue Angebot auch tatsächlich herunterladen werden. Heute ist die App offiziell präsentiert worden, gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über den Prozessauftakt im Mordfall Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Weiter Irritationen im Zuge des geplanten Teil-US-Truppenabzugs aus Deutschland, denn es liegen noch keine Details aus den USA dazu vor, während wiederum die NATO eher beschwichtigt. Differenzen im Vorfeld des deutschen EU-Ratsvorsitzes. Die SPD hält von den Asylplänen des Innenministers herzlich wenig. Bund, Länder, Kommunen und Mobilfunkanbieter wollen die letzten Funklöcher in Deutschland schließen. Corona-Hotspot in einem Berliner Wohnhaus, während wiederum in China erneut einzelne Reisebeschränkungen verhängt worden sind. Das ungarische Parlament beschließt ein Ende der Notstandsgesetze und neue politische Spannungen zwischen Nord- und Südkorea. Erste Station aber Berlin. Jetzt ist sie also endlich verfügbar, die Corona-App fürs Handy, die übrigens auch mit den Apps in anderen Ländern kommunizieren können soll. Damit könnte das neue Instrument dann auch Reisende oder Rückkehrer vor einer möglichen Corona-Infektion warnen. Aus Berlin berichtet Johannes Kuhn.
Viele Interessierte konnten die Corona-Warn-App zunächst nicht finden in den App-Stores von Google und Apple. Dennoch gab es bereits am Vormittag eine sechsstellige Downloadzahl zu vermelden und größtenteils positive Nutzerbewertungen. Positive Bewertungen vergab natürlich auch die Ministerriege, die zur Projektvorstellung Platz genommen hatte.
Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
So Kanzleramtschef Helge Braun. Die Entwicklung der App lief bereits seit Ende März, doch frühe Projektprobleme, Datenschutzdebatten und technische Hürden verzögerten den Start. Letztlich entwickelten SAP und Telekom das Programm für 20 Millionen Euro. Betrieben wird es nun unter dem Schirm des Robert-Koch-Instituts. Die App sei kein Allheilmittel, sondern ein nützliches Werkzeug zur Kontaktverfolgung, so die Botschaft. Auch in Zeiten niedriger Infektionszahlen, betont Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Es wird jetzt mehr und mehr Kontakte auch geben, ob auf der Demonstration, im Zug, im Bus, im öffentlichen Leben, wo es auch anonyme Nähe sozusagen gibt, wo man nicht weiß, wer ist eigentlich der oder die neben mir. Und gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied. Und das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten eben deutlich einfacher.
Die App registriert verschlüsselt, wenn sich zwei Nutzer weniger als ungefähr 2 Meter voneinander entfernt aufhalten und das mindestens 15 Minuten. Bei einer Corona-Infektion hat ein Betroffener die Möglichkeit, solche Kontakte aus den vergangenen 14 Tagen anonym zu informieren. Jeder Kontakt erhält dann individuell eine Nachricht mit einem Risikoscore, also einer mathematisch berechneten Ansteckungswahrscheinlichkeit. RKI-Chef Lothar Wieler.
Was er mitgeteilt bekommt, ist, er hatte so und so viel Risikobegegnungen mit demselben Handy von dieser Person und die letzte Risikobegegnung lag so und so viele Tage zurück. Das sind die einzigen Informationen, die die Person erhält, die einen erhöhten Risikoscore erhalten wird.
All diese Informationen liegen nur auf dem Smartphone vor. Die Daten werden nicht zentral verarbeitet. Wie gut das System in der Praxis funktioniert, muss sich erst noch weisen. Bluetooth ist für die detaillierte Abstandsmessung eigentlich nicht ausgelegt. In Tests seien 80% der simulierten Infektionsfälle richtig erkannt worden. Die Fehlerquote liegt also bei 20%. Zudem läuft die App nur auf 60% der Smartphones, nicht auf kleineren Betriebssystemen und älteren Modellen. Einen gesetzlichen Rahmen für die App fordern Linke und Grüne. Sie verweisen auf Diskriminierungsszenarien, zum Beispiel, wenn Restaurantbesucher am Eingang die App vorzeigen müssen. Katja Keul, rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag.
Wenn die App jetzt startet, ist durchaus zu befürchten, dass viele Unternehmen und Stellen ein Interesse daran haben könnten, ihre Dienstleistungen oder den Zutritt zu ihren Gebäuden nur denen zu gewähren, die eine App haben, weil sie ja selber auch ein Interesse haben, infektionsschutzmäßig auf der sicheren Seite zu sein.
Die Bundesregierung lehnt ein Gesetz ab. Solche Szenarien seien unrealistisch, so Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir momentan keine gesetzliche Regelung brauchen, weil die Lebenswirklichkeit überhaupt keinen Anlass dafür gibt.
Die Corona-Warn-App ist vorerst nur in Deutschland nutzbar. Allerdings soll nun auf EU-Ebene an einer Verknüpfung der Systeme gearbeitet werden, um Auslandsreisen zu ermöglichen.
Johannes Kuhn war das über die neue Corona-App. Die Zahl der Infektionen in Deutschland ist zwar stark rückläufig, aber immer wieder kommt es zu lokalen Ausbrüchen. Mal ist es ein Schlachthof, dann ein Paketverteilerzentrum oder wie zuletzt ein ganzes Wohnhaus in Göttingen. Jetzt gibt es einen neuen Fall. Dieses Mal handelt es sich um einen Wohnblock in Berlin-Neukölln. Nico Hecht hat die Einzelheiten.
Wie soll hier Quarantäne gelingen? Gar nicht wenige haben Zweifel und sind teilweise hörbar wütend, wie etwa Tamara Adomat. Ihre Schwester lebt an der Harzer Straße, gehört jetzt zu denen in Quarantäne. Tamara Adomat hat ihr Lebensmittel und Medikamente vor die Tür gestellt. Für sie sei klar, wie es hier zu diesem massenhaften Ausbruch des Coronavirus kommen konnte.
Hier in den Blöcken wohnen überwiegend nur Rumänen und so und die haben sich von Anfang an aber an keinerlei Regeln gehalten. Natürlich ist man sauer, wenn da 5, 6 Leute auf dem Hof stehen und grillen und der Meinung sind, was soll denn passieren?
Tatsächlich, sagt Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel, trifft es hier jetzt viele sehr arme Familien mit ganz unterschiedlichen Herkünften, die hier mit bis zu 10 Personen in einer Wohnung leben. Schwierig, so Quarantäne einzuhalten.
Das macht mir große Sorgen, weil die Menschen leben in beengten Verhältnissen. Wir haben hervorragendes Wetter draußen und das bedeutet, das ist eine riesige, wahnsinnige Herausforderung, eine tierische Belastung für die betroffenen Haushalte.
Und es sind so viele. 369 Haushalte insgesamt jetzt in Neukölln in Isolation. Teilweise so Hiekel mit Menschen, die kaum Deutsch sprechen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und werden jetzt auch noch von unzähligen Fernsehjournalisten bedrängt, die alle Bilder vom neuen Berliner Corona-Hotspot an der Harzer Straße wollen. Der Bezirk setzt jetzt für jeden betroffenen Hausaufgang Sozialarbeiter und Sprachmittler ein. Um zu vermitteln, wie wichtig es sei, die Quarantäne einzuhalten, sagt Bürgermeister Hiekel. Aber sicher auch, um die Gemüter zu beruhigen. Die Sozialarbeiter sollen aber auch mitbekommen, ob die Isolationsregeln eingehalten werden, erklärt der Gesundheitsstadtrat des Bezirks Falko Lieke.
Die können aber auch nicht 24 Stunden vor Ort sein, sondern das sind immer Momentaufnahmen.
Sollte es Hinweise geben, dass die Quarantäneregeln gebrochen werden, will Lieke aber auch, so wörtlich, die Zügel anziehen.
Dann geht es auch darum, dass wir Unterstützung der Polizei bekommen, um klare Ansprachen zu machen. Und wir haben alle Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes, dass wir notorische Quarantänebrecher dann auch, härter in die Verantwortung nehmen.
Bürgermeister Hiekel setzt vorher aber auf das umfassende Informieren der Betroffenen und hofft auch auf einige hunderte Ehrenamtler in Neukölln, die vor Wochen noch viele Alte unterstützt haben. Ihre Hilfe wird jetzt an der Harzer Straße gebraucht.
Aus Berlin berichtete Nico Hecht. Im Prozess um den Mord am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt die Anklageschrift verlesen worden. Der Generalbundesanwalt wirft dem 46 Jahre alten Stefan Ernst vor, den CDU-Politiker Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses aus rechtsextremistischen Motiven erschossen zu haben. Über den Prozessauftakt berichtet Ludger Fittkau.
Ein großes Polizeiaufgebot, Bürger und Journalistinnen, die teilweise stundenlang auf Bürgersteigen warten mussten, ohne letztlich einen der wenigen Plätze im Gerichtssaal zu ergattern. Corona-Hygienevorschriften und das Sicherheitskonzept machten es der Öffentlichkeit heute schwer, den Auftakt des Prozesses zum Mordfall Lübcke und zum Mordversuch am irakischen Asylbewerber Ahmed I. zu verfolgen. Beide Taten werden dem 46 Jahre alten Rechtsextremisten Stefan E. vorgeworfen. Im Mordfall Lübcke soll sein Gesinnungsfreund Markus H. Beihilfe geleistet haben. So lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft. Die Witwe des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten und seine beiden Söhne waren heute als Nebenkläger im Gerichtssaal. Dirk Metz, der Sprecher der Familie Lübcke.
Die Familie hat sich das auch nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, sich dieser Nebenklage anzuschließen. Und Sie können sich vorstellen, sie hat sich es auch nicht leicht gemacht, zu entscheiden, dass sie heute hier am ersten Verhandlungstag teilnehmen wird und sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, in welcher Besetzung auch immer, an der Verhandlung teilnehmen wird.
Es habe eben gewichtige Gründe für die Familie des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten gegeben, in die Nebenklage gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen Stefan E. und Markus H. einzutreten, so Metz.
Der eine Grund ist, dass die Familie damit ein klares Signal setzen will der Verbundenheit zu ihrem Vater und Mann und insbesondere zu seinen Werten, für die er ein ganzes politisches Leben lang eingestanden ist, für seine christlichen Überzeugungen, seine sozialen Überzeugungen. Und der zweite Punkt ist, dass die Familie mit ihrer Teilnahme hier auch an diesem Prozess ein klares Signal gegen Hass und Gewalt ist. Und zwar egal, ob im Internet oder im, in Anführungszeichen, realen Leben, will die Familie zeigen, dass man nicht verstummen darf, sondern dass man seine Stimme erheben muss dagegen, und die Teilnahme soll auch ein entsprechendes Signal sein.
Frank Hannig und Mustafa Kaplan, die Verteidiger des Hauptangeklagten Stefan E., beantragten heute zunächst die Aussetzung des Verfahrens. Sie begründeten das unter anderem mit der Corona-Pandemie. Die engen Räume im Justizzentrum Frankfurt am Main könnten keinen ausreichenden Infektionsschutz gewähren, lautete die Begründung. Außerdem sei das Öffentlichkeitsprinzip durch die geringe Zahl der Besucherplätze für Bürgerschaft und Journalisten nicht gewährleistet. Auch Journalistenverbände hatten die Arbeitsbedingungen für Prozessbeobachterinnen und Beobachter im Vorfeld kritisiert. Ein weiterer Kritikpunkt der Anwälte des Mitangeklagten Markus H.: Man habe zu wenig Zeit gehabt, die mehr als 200 Aktenordner durchzuarbeiten, die für das aufwendige Verfahren relevant seien. Die Bundesanwaltschaft sowie die Vertreter der Nebenkläger lehnten die Anträge auf Befangenheit und Aussetzung des Verfahrens ab. Am späten Nachmittag begann die Verlesung der Anklageschrift. Der Prozess ist zunächst bis Ende Oktober terminiert. Es soll in der Regel bis dahin wöchentlich 2 Verhandlungstage geben. Doch schon heute wurde im Gerichtssaal die Vermutung geäußert, dass sich das Verfahren auch bis weit in das nächste Jahr ziehen könnte. Parallel dazu soll in der kommenden Woche im Wiesbadener Landtag ein Untersuchungsausschuss zum Lübcke-Mord eingerichtet werden. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob der hessische Verfassungsschutz bei der Beobachtung der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen gravierende Fehler gemacht hat.
Ludger Fittgau. Jetzt ist es wenigstens offiziell. US-Präsident Donald Trump hat gestern Abend den Teilrückzug von US-Truppen aus Deutschland offiziell bestätigt, weil Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen bei den Verteidigungsausgaben nicht nachkomme. Der Abzug also sozusagen als Strafaktion. Klaus Remmer in Berlin, Sie waren heute mit dem Außenminister auf einem Kurzbesuch nach Warschau unterwegs. Wie hat sich denn Heiko Maas zum Teiltruppenabzug geäußert?
Ja, Herr Münchner, man muss sagen, diese Reise war ja geplant vor der Wortmeldung von Donald Trump. Es sollte eigentlich nach dem Ende des Corona-Lockdowns die nachbarschaftlichen Beziehungen markieren. Aber in der Tat war das eine gute Gelegenheit, zu Donald Trump Stellung zu nehmen. Nicht nur für Heiko Maas, sondern auch für den polnischen Außenminister. Heiko Maas machte deutlich, dass man selbst nach der Bestätigung durch den amerikanischen Präsidenten im Detail wenig mehr wisse.
Wir haben keine genaueren oder detaillierten Informationen darüber, wann, wie, wo, was umgesetzt werden soll. Weder im State Department noch im Pentagon waren Informationen darüber zu erhalten. Und insofern warten wir ab, was die amerikanische Seite dort zu tun gedenkt. Wir denken, dass die amerikanische Präsenz in Deutschland wichtig ist für die Sicherheit nicht nur Deutschlands, sondern auch für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, aber auch insbesondere wichtig ist für die Sicherheit Europas insgesamt.
Also Sie hören, zum einen weiß man in der Bundesregierung wenig Konkretes, andererseits war ja die Rede Donald Trumps gespickt mit Vorwürfen. Das sagt doch einiges über die Qualität der bilateralen Verhältnisse. Der polnische Außenminister, Herr Münchenberg, machte deutlich, dass er hier nicht etwa eine Chance sieht, eine Chance wittert, diese Krise für mehr Truppen, für mehr US-Truppen im eigenen Land zu nutzen. Er sagte, Jacek Czaputowicz, ja, man wolle eine stärkere Präsenz der Amerikaner in Polen, aber man schätze auch die US-Präsenz in Deutschland, die sei auch im Interesse Polens.
Dann lassen Sie uns noch auf den Warschau-Besuch ansonsten noch zu sprechen kommen. Da ging es ja unter anderem auch um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2.
Genau, das war auch Thema. Die Journalisten fragten, denn ihnen war natürlich bewusst, dass hier die Konstellation eine andere ist. Die Polen sind da eindeutig und sehr eng an der Seite der Amerikaner, die Nord Stream 2 als ein sicherheitsgefährdendes europäisches Projekt sehen, aus vielerlei Gründen. Heiko Maas wurde heute darauf angesprochen, denn alle wissen, in Washington kursieren Sanktionsentwürfe, die mögliche Strafmaßnahmen Washingtons gegen beteiligte Firmen bei Nord Stream 2 noch einmal verschärfen würden. Und Maas sagte dazu:
Unsere Haltung an Nord Stream 2 ändert sich dadurch nicht. Und die Sanktionen, über die aktuell diskutiert wird, sind nach unserer Auffassung exterritoriale Sanktionen, die wir ablehnen.
Jacek Czaputowicz sagte dem gegenüber, nein, er halte Nord Stream 2 nach wie vor für falsch. Dies stärke nicht die europäische Sicherheit als Ganzes. Man arbeite gegen dieses Projekt und man befürchte im Fall eines Zustandekommens dieses Deals zwischen Russland und Deutschland eine Abhängigkeit von Gazprom.
Informationen waren das von Klaus Remme. Besten Dank nach Berlin. Dort reagiert man also, wie eben gehört, über den angekündigten Truppenabzug eher verschnupft, vor allem auch über die Art und Weise der Kommunikation. Anders die Reaktion bei der NATO. Dort wird der ungewöhnliche Vorgang eher heruntergespielt. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Auch bei der NATO gibt es bisher keine konkreten Erkenntnisse zum geplanten teilweisen Truppenrückzug der USA aus Deutschland. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat allerdings nach eigener Aussage vergangene Woche darüber mit Präsident Trump am Telefon gesprochen. Seine Botschaft sei gewesen, die amerikanische Truppenpräsenz ist gut für Europa, aber auch für Nordamerika und die Vereinigten Staaten.
My message was that the US presence in Europe, it's good for Europe, but it's also good for North America and the United States.
Denn die transatlantische Bindung, so Stoltenberg, ist entscheidend für die Stärke und den Erfolg der Allianz. Frieden und Sicherheit in Europa seien auch im Interesse Nordamerikas. Bei der US-Präsenz in Europa geht es nicht nur um die Verteidigung des Kontinents, sondern auch um eine Machtprojektion der USA über Europa hinaus.
The US presence in Europe is not only about protecting Europe, but it's also about projecting US power beyond Europe.
Dies musste man bisher keiner US-Regierung erklären. Die US-Truppenstützpunkte in Deutschland waren über Jahrzehnte entscheidend für die Einsätze im Mittleren Osten, in Afghanistan, Irak und in Afrika. Beispiel: Das US-Afrika-Kommando ist nicht in Afrika, es befindet sich in Stuttgart. Jens Stoltenberg verwies noch einmal auf die gestiegene Gesamtzahl von US-Truppen in Europa in den vergangenen Jahren. Das gehöre zum größeren Bild. Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, was sie angekündigt haben, aber es sei noch nicht entschieden, wie und wann das Ganze umgesetzt wird. Es wird jedenfalls nun auch Thema sein beim virtuellen Treffen der NATO-Verteidigungsminister morgen und übermorgen. Kaum mehr Einzelheiten, auch von der US-Botschafterin beim Bündnis, Kay Bailey Hutchison, zur Ankündigung ihres Präsidenten. Soweit wir wissen, sagte die Botschafterin, hat er das Militär beauftragt, die Truppenstärke in Europa zu prüfen und zu schauen, wo sie am besten der Verteidigung und Abschreckung in Europa dient. Und was ist mit Deutschland? Ein starker Partner versicherte Kay Bailey Hutchison, unsere Truppen sind gerne dort, aber es gebe ja auch viele rotierende Einheiten in Europa. Sie kenne nicht alle Details der Ankündigung, aber es werde mehr Informationen geben. Und sie habe auch noch von keinem Zeitplan gehört.
It will take some time to plan, I think, for the Defense Department, for any potential troop movement. But I don't think anything has been set in concrete yet.
Das Verteidigungsministerium wird in jedem Fall für jegliche Truppenverlegung Zeit brauchen. Nichts ist bisher in Stein gemeißelt.
Aus Brüssel war das der Bericht von Bettina Klein. 18.28 Uhr ist es. Zum 1. Juli wird Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen und die Erwartungen daran sind ziemlich groß. Aber schon im Vorfeld gibt es Streit und zwar innerhalb der Koalition. Die SPD stößt sich an den Asylplänen von Innenminister Horst Seehofer, CSU. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Seit Jahren stockt die Reform des europäischen Asylsystems. Horst Seehofer will sie während der deutschen Ratspräsidentschaft wesentlich vorantreiben. Die SPD will das auch und widerspricht dem Bundesinnenminister in zentralen Punkten. In einem Papier, das die Bundestagsfraktion heute einstimmig beschlossen hat, erteilen die Genossen einem der Kernstücke der Seehoferschen Reformpläne eine Absage der sogenannten Vorprüfung an den europäischen Außengrenzen. Wessen Asylantrag dort als offensichtlich unzulässig oder unbegründet angesehen wird, soll nach den Vorstellungen des Innenministers direkt zurückgewiesen werden. Es kann keine Vorprüfung geben, die den Kern des Flüchtlingsschutzes unterläuft, kritisiert der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Lars Castellucci. Und Ute Vogt, die Sprecherin für Innenpolitik, ergänzt, die Asylprüfung solle auch nicht nur an den Außengrenzen durchgeführt werden.
Es geht einfach darum, dass alle europäischen Staaten auch gemeinsam das Asylrecht umsetzen und es nicht allein an den Staaten an den Außengrenzen hängen bleibt.
Sie spricht von einem Zeichen der Solidarität gegenüber den Erstankunftsstaaten. Castellucci erklärt das Konzept so: Für jedes Aufnahmezentrum müssten klare Kapazitätsgrenzen definiert werden. Kämen mehr Asylsuchende, müssten andere Länder einspringen, um Zustände wie derzeit auf den griechischen Inseln zu vermeiden. Auch da solle es aber nur um die Prüfung gehen. In jedem Fall soll danach europaweit verteilt werden. Nicht aufnahmebereite Staaten müssten und könnten andere Beiträge leisten. Das Regierungspapier, dem die SPD-Fraktion damit teilweise widerspricht, ist in der Bundesregierung abgestimmt, auch mit SPD-geführten Häusern wie dem Auswärtigen Amt.
Es ist keine Kampfansage in der Koalition,
betont denn auch Ute Vogt. Es gehe ihr um einen konstruktiven Beitrag.
Uns liegt unheimlich viel daran, dass wir die deutsche Ratspräsidentschaft unbedingt dazu nutzen, ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu installieren, weil das bisherige Dublin-Verfahren gescheitert ist, das können wir jeden Tag an den Außengrenzen der EU beobachten.
So sieht es auch Thorsten Frey, der den Regierungskompromiss früher auch schon kritisiert hatte, aus anderen Gründen. Der Unionsfraktionsvize nennt nun Teile des SPD-Papiers schwer verdaulich. An den europäischen Außengrenzen müsse so viel wie irgend möglich geprüft werden.
Mit der Zielsetzung, dass nur diejenigen, die eine realistische Bleibeperspektive haben, dann auch auf die Mitgliedstaaten verteilt werden und alle anderen, die genau diese Bleibeperspektive nicht haben, dann auch in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können.
Und eine Asylprüfung in anderen Ländern, wie auch Deutschland, lehnt er ab.
Das Meinungsspektrum unter den 27 Mitgliedstaaten geht weit auseinander,
betont der CDU-Politiker. Die SPD glaubt, mit ihrem Papier hier allen Ländern Angebote zu machen. Frey bezweifelt das. Einig sind sich beide Fraktionen in einer ganz anderen Frage. Es wäre längst an der Europäischen Kommission gewesen, ihren Vorschlag vorzulegen, der schon im März vorgestellt werden sollte.
Gute Lack heute über die Diskussion zwischen SPD und Union über die EU-Asylpolitik. Wenn es um den digitalen Fortschritt geht, dann hat Deutschland doch einigen Nachholbedarf. Bekanntestes Beispiel: schlechte Internetverbindungen und Funklöcher auf dem Land. Zumindest letztere sollen jetzt bald geschlossen werden. Kai Küstner.
Dass die Deutsche Bahn zu einer Art fahrendem Funkloch werden kann, diese Erfahrung machen Kunden tagtäglich. Dem will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nun entgegenwirken. Mit insgesamt 150 Millionen Euro soll die Technik an Bord so umgerüstet werden, dass der dringend nötige Zugfunk nicht mehr vom Mobilfunk gestört wird. Das soll das Telefonieren auch in voller Fahrt künftig erleichtern. Aber die Funklochjagd, wie es die Bundesregierung nennt, wird sich nicht auf rollende Züge beschränken. Auch die noch vorhandenen sogenannten weißen Flecken im ländlichen Raum will sie zügig erschließen. Dass 5000 Masten nötig sein würden, um auch den Menschen in entlegenen Gebieten das mobile Telefonieren zu ermöglichen, hatte die Bundesregierung bereits im November vergangenen Jahres errechnet und dafür 1,1 Milliarden Euro zugesagt. Nun geht's an die Umsetzung. Der Plan: künftig will man auch Unternehmen fördern, die Mobilfunkmasten bauen, die dann wiederum an die Telekom-Konzerne kostengünstig weitervermietet werden können.
Kai Küstner berichtete. Und wir gehen noch einmal ins Ausland. Die im Zuge der Corona-Pandemie erlassenen Sondervollmachten für den ungarischen Ministerpräsidenten haben vielerorts für Kritik gesorgt. Denn Viktor Orbán konnte somit per Dekret und ohne Zustimmung des Parlaments regieren. Jetzt sind die Notstandsgesetze zwar wieder aufgehoben worden, aber gerade bei der Opposition bleiben erhebliche Zweifel. Christoph Perenboom.
Das ungarische Parlament hat den umstrittenen Sonderweg des Landes in der Corona-Krise formal beendet. Sobald die Regierung den Notstand aufhebt, wird auch das entsprechende Gesetz seine Gültigkeit verlieren. So beschlossen es die Abgeordneten in Budapest. Voraussichtlich wird dies am Samstag der Fall sein. Seit Ende März konnte Ungarns Ministerpräsident Orbán am Parlament vorbei regieren, per Dekret. Er hatte sich umfassende Vollmachten erteilen lassen, die zudem zeitlich nicht befristet waren. Dies betraf nicht nur den Gesundheitsbereich, sondern etwa auch die Justiz, den Datenschutz oder die Wirtschaftspolitik. Nur so habe man die Pandemie wirksam bekämpfen können, argumentierte die rechtskonservative Regierung. Im In- und Ausland war der Protest allerdings groß. Von einem Freibrief zur Einschränkung der Menschenrechte sprach etwa Amnesty International in Ungarn. Die EU-Kommission hatte sich besorgt gezeigt. Die ungarische Opposition bleibt auch nach der heutigen Parlamentsentscheidung bei ihrer Kritik. Die Orbán-Regierung habe mit ihren Dekreten der letzten Wochen längst Fakten geschaffen und könne sich zudem erneut Sondervollmachten genehmigen, falls die Corona-Situation sich wieder verschlechtert.
Aus Wien war das der Bericht von Christoph Perenboom. Sönne Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um 18.34 Uhr. In Peking steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Ausgangspunkt ist das Gelände eines Lebensmittelgroßmarktes im Südwesten der chinesischen Hauptstadt. Einige andere Landesteile haben für Reisende aus Peking deshalb bereits Quarantäne angeordnet. Steffen Wurzel hat die Einzelheiten.
Etwas mehr als 30 neue Corona-Fälle melden die chinesischen Behörden heute für die Hauptstadtregion. 27 gäbe es innerhalb Pekings, außerdem 4 neue Fälle in der Provinz Hebei, die die Hauptstadt umschließt. Seit Ende vergangener Woche wurde das Coronavirus damit bei gut 100 Chinesinnen und Chinesen neu nachgewiesen. Die meisten Fälle betreffen Peking. In der Hauptstadtregion leben mehr als 20 Millionen Menschen, also mehr als im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Chinas Behörden gehen fest davon aus, dass die Quelle des neuen Ausbruchs der Xinfadi-Großmarkt im Südwesten Pekings ist. Zehntausende Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen auf dem riesigen Marktgelände unterwegs waren, wurden oder werden getestet. Einige Schulen und Kitas im Südwesten Pekings wurden geschlossen. Insgesamt 29 Wohnblocks wurden abgeriegelt, auch hier die meisten in der Gegend des Marktes. Weitere Lebensmittelmärkte und Lager in Peking wurden umfassend gereinigt. In einigen anderen chinesischen Landesteilen müssen Reisende aus Peking inzwischen mit Problemen rechnen. In einigen Städten wurde Zwangsquarantäne angeordnet. Bus- und Zugverbindungen wurden eingeschränkt. Tsai Chi, der Chef der Kommunistischen Partei in Peking, sagte, die Hauptstadtregion befinde sich in einer kritischen Situation.
Steffen Wurzel war das über die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in China. Schon seit Wochen knirscht es wieder gewaltig zwischen Nord- und Südkorea. Vordergründig geht es dabei um Propaganda-Flugblätter, durch die sich Nordkorea wiederum provoziert fühlt. Jetzt aber hat das kommunistische Regime zu einem drastischen Mittel gegriffen. Kurzerhand wurde das Verbindungsbüro an der Grenze zu Südkorea einfach gesprengt. Eine beispiellose Aktion. Katrin Erdmann.
Seit Tagen schon war der Ton Nordkoreas gegenüber dem Süden schriller geworden. Die Zerstörung des Verbindungsbüros in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong ist der vorläufige Höhepunkt in der Auseinandersetzung bzw. der jüngste Tiefpunkt in den Beziehungen. Der Nachrichtensprecher im staatlichen nordkoreanischen Fernsehen. Er bestätigt, was Videos in südkoreanischen Medien zeigten, wie ein Gebäude in die Luft gesprengt wird und dichter Rauch in die Höhe steigt. Dass Nordkorea so zeitnah berichtete, ist neu. Normalerweise meldet es derartige Ereignisse immer erst einen Tag später. Das nährt den Eindruck, dass dies ein lang geplantes Vorhaben gewesen ist. Südkorea berief direkt eine Dringlichkeitssitzung ein. Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Yo-geun trat anschließend vor die Presse. Das ist eine Aktion, die alle Hoffnungen der Menschen auf eine Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und einen anhaltenden Frieden auf der Halbinsel zerstört hat. Und bei aller Enttäuschung, vielleicht auch Wut und Frust, machte der Sicherheitsberater auch deutlich, dass man nicht stillschweigend zusehen und alles hinnehmen werde. Wir warnen Nordkorea. Wir werden entsprechend reagieren, wenn Nordkorea weiterhin zur Verschlechterung der Situation beiträgt. Der Norden müsse dann die Konsequenzen für sein Handeln tragen, hieß es. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong, gedroht, das Büro, das dem Austausch beider Seiten diente, zu schließen. Kurz zuvor hatte das kommunistische Land die Kommunikationskanäle zum Süden auf Eis gelegt. Auslöser für die Eskalation waren kritische Flugblätter aus dem Süden, die über die Grenze geflogen waren. Fast schon gelassen reagiert dieser Mann in Seoul auf die jüngsten Vorkommnisse. Ich habe keine Angst, das ist ja nichts Neues. Das größere Problem ist eher die Frage, wie unsere Regierung damit umgeht, sagt der Anwohner einem Reporter der Agentur Reuters. Diese 44-Jährige ist nicht ganz so entspannt. Wenn wir jetzt die Tür schließen, weil Nordkorea so handelt, dann könnte vielleicht noch Schlimmeres auf uns zukommen. Aus Sicherheitsgründen sollten wir weiter im Gespräch bleiben und an die Tür klopfen, auch wenn das hart ist und unsere Ehre verletzt. Der Norden hatte bereits zuvor angekündigt, auch an der Grenze wieder aufrüsten zu wollen, wenn der Süden seine Provokationen nicht einstellt. Dass das kommunistische Land so heftig reagiert, könnte ein Zeichen für die wachsende Unzufriedenheit und Ungeduld sein. Seit Monaten stehen die Verhandlungen mit den USA still, während die Sanktionen weiter aufrechterhalten werden. Und die Grenzen zum wichtigsten Handelspartner China sind ebenfalls seit Monaten wegen des Coronavirus geschlossen, obwohl es das Virus offiziell gar nicht gibt in Nordkorea.
Wieder wachsende politische Spannungen zwischen Nord- und Südkorea aus Tokio, berichtete Katrin Erdmann. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm, unter anderem zum Start der Corona-App und zu den Teilabzugsplänen für die US-Truppen aus Deutschland. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.